Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze hier mit Dr. Petra Pracht und der Mira Flatt und wir haben heute wieder aus unserer Reihe Tabula Rasa ein Tabuthema mitgebracht. Heute geht es um das Thema Tod.
Eigentlich geht es in unserer Folge heute darum, warum eigentlich das Thema Tod in unserer Gesellschaft so totgeschwiegen wird, wie wir damit umgehen in unserem Alltag und wie wir vielleicht auch einen Weg finden, Trauer und Emotionen zuzulassen und sie gegebenenfalls auch aufarbeiten können.
Und es geht um die Akzeptanz, dass Tod genauso wie die Geburt zu unserem Leben dazugehören.
Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und unser Herzensprojekt Fajo etwas genauer unter die Lupe nehmen möchtest, findest du uns unter www.fajo.de. Wir haben einen super schönen YouTube-Channel, den findest du auch unter fajo-yoga und wie gesagt Instagram fajo-official. Dort findest du täglich neue Inspirationen für ein gesundes und glückliches Leben. Hallo, schön, dass ihr da seid und uns wieder lauschen wollt heute mit unserem Tabuthema, was oft zu einem gemacht wird, obwohl es eigentlich keins ist. Oder, liebe Petra, liebe Samira, schön, dass ihr heute auch hier seid, gemeinsam mit mir und dieses Thema besprechen wollt.
Ja, vielleicht sollte man schon mal erzählen, dass es uns gar nicht so wirklich leicht gefallen ist, damit anzufangen, weil wir haben es echt geschafft, uns jetzt schon 4 Stunden davor zu drücken. Also wenn ich das doch mal so sagen darf, dann haben wir gesagt, wir fangen jetzt an und dann haben wir noch überlegt, machen wir vielleicht doch noch ein anderes Thema. Also ihr seht schon, dass dieses Tabuthema möglicherweise ein Thema ist, das uns auch sehr betrifft, weil es uns nämlich alle betrifft, nämlich irgendwann, und es geht um den Tod. Und es ist kein leichtes Thema. Also ich finde dieses Thema sehr schwer. Und als ich mitbekommen habe, dass ihr euch für dieses Thema entschieden habt, beziehungsweise du, Samira, hast es, glaube ich, ausgewählt, ja, da dachte ich, meine Güte, großes, großes Thema. Aber ein extrem, finde ich, wichtiges Thema.
Ja, das finde ich auch. Und dieses Thema steht auch schon länger auf der Liste und ich habe es auch, wie wir es heute geschafft haben, bisher ganz gut noch nach vorne hinweg hinausgeschoben und dachte mir aber, nee, das kommt jetzt einfach mal dran und warum jetzt noch weiter vor uns hinschieben und irgendwie anders drauf vorbereiten, weil ja, ist vielleicht auch eine Frage, wie bereiten wir uns darauf vor, dass das Leben nun mal endlich ist, zumindest so wie wir es jetzt gerade leben. Da gibt es ja auch verschiedene Auffassungen. Aber ja, für mich auch ein sehr emotionales Thema und ist ja nicht nur Tod an sich, sondern auch Ängste, die mit dem Tod verbunden sind, wo ich ja auch schon auf jeden Fall in meinen jungen Jahren schon mit zu kämpfen hatte. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, es gibt ja mehrere Ansätze, über die wir jetzt sprechen können. Genau. Das ist einmal so der Ansatz, wie ist es überhaupt, diesen Weg zu gehen, wenn man weiß, dass man diese Erde in diesem Zustand demnächst verlassen wird. Also sprich, man hat eine Krankheit diagnostiziert bekommen und weiß, dass möglicherweise diese Krankheit doch zum Tod führt, weil in der Medizin wird gesagt, dass der Mensch an Krankheiten stirbt. Das ist so. Also es sind Krankheiten, die lange, lange dauern können. Es sind Krankheiten, die ganz kurz auftreten und danach stirbt man. Aber man sagt, man stirbt an Krankheiten. Deswegen sind ja auch Krankheiten schon mit Angst behaftet. Aber dass man daran dann stirbt, ist ja nochmal, was ist es denn eigentlich? Das ist so diese Endlichkeit mit einer Hoffnungslosigkeit verbunden, mit Abschied nehmen.
Also ja, das ist so Unbekannte, man weiß einfach nicht, was auf einen zukommen wird. Man kann sich gar nicht sicher sein, man hat darüber keine Kontrolle.
Ja, manchmal ist es ja auch so, dass sich Menschen aufgrund einer Krankheit entschließen, sich selbst das Leben zu nehmen. Das wäre auch nochmal ein Thema. Oder eben Schicksalsschläge, weil das ist nicht immer nur medizinisch eine Krankheit, sondern das ist auch manchmal wirklich absolut spontan durch einen Schicksalsschlag oder eben einen Faktor, den wir gar nicht so richtig beeinflussen können.
Ja, deswegen sage ich ja auch, sind so viele verschiedene.
Wo bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder ist es eigentlich auch immer eine Art Vorbestimmung, wie wir auf diese Erde treten? Was hat das Leben für uns bereit? Ist das irgendwie etwas, was schon vorbestimmt ist? Ist es etwas, dass wir uns selbst erarbeiten? Oder ist es die Vorbereitung auf das, was noch kommt? Also das sind so eher so meine Fragen, die mich irgendwie über den Tod nachdenken lassen. Und sicherlich auch über auch Erfahrungen im Nahtodbereich, kann man das sagen? Also wenn man eine Angst in sich trägt, gar nicht auf mich selbst bezogen, sondern auch auf Menschen im Umfeld, um die man sich sorgt oder einfach Angst hat, dass da was zu Ende gehen könnte, obwohl es noch nicht die richtige Zeit ist.
Das ist für dich Nahtodbereich, das ist ja auch spannend.
Irgendwie schon.
Ja, weil Nahtodbereich, das ist, das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Also unter Nahtoderfahrung, da versteht man eigentlich, dass Menschen von sich sagen, dass sie die Grenze zum Leben nach dem Tod schon überschritten haben.
Ach, oh, nee.
Und ja, das ist für sie diese Nahtoderfahrung, die ist dann aber noch nicht, die dann aber wieder zurückgekehrt sind, so beschreiben sie das dann, und hier noch weitergelebt haben, weil ihre Zeit noch nicht zu Ende gewesen sei. Aber du meinst, dass in der Nähe von dir, dass es dort Situationen gibt.
Ja,
räumlich auch gesehen.
Also räumlich jetzt.
Ja, völlig richtig. Ja.
Der nahe Tod. Also, meine Güte, dass der Tod naht.
Mhm. Ja. Richtig,
also, ne?
Völlig, völlig,
also crazy
völlig
Tee-Kasse,
sinnvoll,
ich hab schon wieder hier entdeckt.
Was du sagst, ja, völlig sinnvoll. Und also ihr seht, dieses Thema ist ein ganz großes, und ich glaube, keiner von uns dreien hat hier auch den Anspruch, nur in irgendeiner Form wirklich das alles bearbeiten zu können. Ich glaube, das ist für uns vielleicht auch, also so wie wir jetzt zu dritt hier sitzen, das erste Mal, dass wir in wirklich uns mit diesem Thema so auseinandersetzen, wie wir es jetzt schon angefangen haben zu tun, indem wir uns nämlich erstmal gesträubt haben, ne? Weil wir haben es einfach weghaben wollen. Aber das hat was damit zu tun, weil ich finde, dass das Tod viel zu wenig eigentlich in unserem Leben Bestand hat. Tod wird weggedrückt. Ich kann mich noch erinnern, völlig verrückt, das ist noch nicht lange her, da ist hier bei uns gegenüber jemand gestorben. Und ich habe alles so mitgekriegt. Da war ein Notarztwagen da und dann, wie diese Stimmung dann auch gekippt ist. Und 2 Stunden später war dann der Leichenwagen da. Und es hat mich total berührt, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wer da gestorben ist, weil wir neu hier wohnen. Ich kenne die Nachbarn überhaupt noch nicht. Und aber es hat mich berührt und es hat mich den ganzen Tag nicht losgelassen, weil ich gedacht habe, meine Güte, so schnell geht's wieder, obwohl ich weiß, wie schnell es geht. Ich kann mich noch erinnern, als junge Ärztin hatte ich Notdienst, da bin ich zu einer Frau gerufen worden, die im 8. Monat schwanger war. Ihr Mann ist in Jugoslawien bei einem Autounfall 3 oder 4 Stunden zuvor tödlich verunglückt. Dann habe ich einmal erlebt, dass ich zu einem Mann gerufen wurde, der schon 4 Wochen tot war. Also ich habe schon ganz viel und aufgrund meines Berufs ganz, ganz viel mit dem Tod zu tun gehabt. Aber ich für mich finde immer noch, dass ich noch nicht wirklich richtig vorbereitet bin, wenn man das überhaupt sein kann.
Ich glaube, es ist immer diese Ungewissheit, weil auch wenn du dich jetzt fragst, mein Gott, jetzt reden die drei hier über Tod. Das ist natürlich so ein Thema, wenn das auch nicht so dein Thema ist. Uns geht es eigentlich in dieser Podcast-Folge eher darum, dass man mal bewusst darüber nachdenkt oder auch sich traut, diese Gedanken mal zuzulassen. Weil das ist etwas, was wir alle irgendwann in unserem Leben tun müssen. Spätestens dann, wenn wir etwas erleben. Zum Beispiel, wenn die Großeltern versterben oder ja, noch schlimmer durch Schicksalsschläge, man eben irgendwie konfrontiert wird in seinem Umfeld, auch in seinem sehr nahen Umfeld. Und dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo sich jeder irgendwie mal damit beschäftigen muss. Man kann es natürlich verdrängen, man kann davor Angst haben, aber letztlich ist das so ein Thema, das ist so ein, für mich so ein Wischiwaschi. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, was ich darüber jetzt auch sagen möchte, weil es ist, da gibt's kein richtig und kein falsch, weil keiner kann mir eine Antwort geben. Dazu gibt's keine Studie oder nichts, wo ich links oder rechts jetzt eine Antwort finde. Das ist so etwas, das wird totgeschwiegen, das ist bestimmt gesellschaftlich irgendwie ein Problem. Da wir das in unserer Erziehung so erlebt haben, dass das eben etwas ist, was irgendwie negativ behaftet ist. Also so habe ich das zumindest erfahren, dass es etwas Schlimmes ist und dass es mit Trauer verbunden ist, dass die Menschen nicht darüber sprechen, in Schwarz gekleidet, trauern und das irgendwie was Schweres hat. Wobei, also ich muss es gerade nochmal erzählen, wir haben eine sehr, sehr gute Freundin, die auch über eine Krankheit ihren liebsten Ehepartner verloren hat, sehr, sehr plötzlich. Das war eine Lungenembolie und das konnte wirklich kein Mensch voraussehen und es war sehr, sehr dramatisch. Sie kommt aber aus Afrika und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, wie man auch mit dem Thema Tod umgehen kann. Denn sie hat getrauert, aber nicht totgeschwiegen. Das war eine absolut krasse, also sie hat auch geschrien und geweint und war voller Emotionen, aber hat sie zugelassen, also nicht sich versteckt, hat ganz viel darüber reden wollen. Also sie hat sich nicht zurückgezogen, sondern war offen, wollte nie alleine sein, also war immer in Gesellschaft mit der Familie, hat die Nähe zu Freunden gesucht und hat es damit irgendwie zu einem, das ist immer noch natürlich dramatisch, aber sie hat das Gefühl getauscht. Sie hat selbst im Umgang damit das zu etwas Positivem gemacht, was sie akzeptiert, worüber sie natürlich traurig ist, aber irgendwie mit so einem anderen Vibe. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Es ist ja auch was total Kulturelles, ne? Wie wir überhaupt lernen, mit Tod umzugehen. Es gibt ja auch Völker, die zelebrieren das total, weil es ist einfach so dieser Übergang in ein neues Leben. Es ist gar nicht schlimm, dass es jetzt hier zu Ende ist, denn es kommt was Neues und so eine Transformation in was anderes. Und das finde ich für mich auch so schön daran zu glauben, dass das halt auch einfach möglich ist, dass wir diese Chance dann haben, nochmal in ein neues Leben irgendwie hineinzugehen. Und ja, manche Völker, die feiern da ja richtige Feste. Ich glaube sogar auch in Mexiko, dass man auf die Straße geht und
ja, oder das auch zelebriert. Ich war als junge Ärztin, also noch nicht ganz fertig, war ich in Indien. Und dort habe ich das genauso erlebt. Da ist auch jemand verstorben und da war ich auf der ersten indischen Beerdigung dabei. Und dort waren die Menschen alle in Weiß gekleidet und sie haben gefeiert. Sie haben zwar auch so einen Anteil an Trauer gehabt, weil es ist ja eine Verabschiedung, zumindest von dem Leben hier, aber in der Gewissheit, das ist nicht das Ende, sondern dem anderen geht es jetzt viel besser, ist vom Leid befreit. Das war für mich wirklich auch sehr wichtig, das zu erleben. Und deswegen, das wisst ihr beide nicht, ich habe vor meiner eigentlichen Doktorarbeit schon mal mit einer Doktorarbeit angefangen. Und diese Doktorarbeit hieß Interviews mit Sterbenden. Und das habe ich auch geführt. Ich habe ganz viele Interviews mit Sterbenden geführt, weil ich war damals sehr angetan von der Arbeit von der Kübler-Ross. Das ist eine Psychiaterin gewesen. Und die hat sich mit dieser Thematik extrem auseinandergesetzt. Und ich habe das dann auch gemacht, weil ich dachte, wenn ich als Ärztin arbeite, dann gehört das dazu. Weil wir haben das in unseren Zellen allen. In jeder Zelle ist der Anfang und das Ende. Das heißt also, wir bestehen eben aus dem Beginn und aus dem Ende. Und Ich wollte dem auch gewachsen sein, diesem Thema. Und deswegen habe ich angefangen. Warum ich die nicht fertig gemacht habe, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich damals von meinem Doktorvater Der hat zu mir gesagt, ich würde die Gespräche, es wäre unheimlich schön, wie ich diese Gespräche mit den Menschen führen würde. Und dann habe ich aber entschieden, ich breche das ab und habe dann meine Doktorarbeit ganz einfach in Kardiologie geschrieben. Aber es war trotzdem für mich eine unglaublich gute Erfahrung, weil ich so viel darüber auch kennengelernt habe. Sicherlich habe ich auch das gemacht, weil meine Mutter so früh gestorben ist. Ja, also meine Herzensmutter, die ist gestorben, als ich 20 Jahre alt war. Und für mich war das damals unfassbar. Ich wusste gar nicht, was Tod ist. Ich wusste auch gar nicht, dass es den gibt. Also was das bedeutet.
Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass wir so in unserer, sag ich mal jetzt mal, westlichen Welt oder in unserem sozialen System, wie auch immer, hier leben und so ein bisschen aus so einem Höhenflug halt auch sind und denken, wir können alles reißen und alles machen, aber nicht daran denken, dass das irgendwann mal ein Ende hat, uns da und uns damit gar nicht auseinandersetzen, sondern auf einmal wie so aus so einem Karussell so rausgerissen werden, wenn auf einmal dieses Thema vor der Tür steht, ob das jetzt bei uns, also bei einem selbst ist oder durch Krankheit oder in der Familie oder
in der Nachbarschaft,
ja. Oder irgendwo und dann merkt man, okay, das ist unangenehm und das verdränge ich jetzt wieder und bin lieber wieder irgendwie in meinem Alltag, also beschäftige mich lieber mit Instagram und Facebook oder Netflix-Serien, was auch immer, weil es halt ablenkt, weil es eben einfach, es macht einfach ein ungutes Gefühl, wenn wir darüber nachdenken, verdammt, das kann jetzt einfach vorbei sein und wir wissen nicht, was kommt. Und das ist ja auch was total Natürliches. So, das ist auch in Ordnung, dass es ein bisschen ein komisches Gefühl gibt.
Was ich im Moment auch ganz brutal finde, also ich habe leider auch meine Schwester verloren, als sie noch relativ jung war. Sie war Anfang 50 und ich weiß, als sie verstorben ist, ich war dort und dann ist sofort, sind die Menschen gekommen und haben sie abgeholt und haben sie in eine schwarze Plastiktüte verpackt und mitgenommen. Mhm. Ich fand das auch so würdelos. Ich hatte gar keine Zeit, mich zu verabschieden von ihr. Auch ihr Mann nicht, ihr Sohn nicht. Sie wurde einfach abgeholt, ganz schnell. Das war früher ganz anders. Früher wurden die Verstorbenen aufgebahrt. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß noch, als die Mutti gestorben ist, ich war bei ihr, ich war stundenlang bei ihr, habe mit ihr geredet und gesprochen und alles Mögliche irgendwie versucht, noch schnell nachzuholen, was ich irgendwie in der ganzen Zeit vorher nicht gemacht habe. Und ich habe schon so das Gefühl, und das ist mir oft so gegangen, auch wenn Patienten vor mir gestorben sind und ich bin dann nach Hause gegangen, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Seele noch in dem Raum ist. Also, dass der Körper, der war es nicht, der hat mich nicht mehr interessiert, weil sobald jemand tot ist, finde ich, dass er sein Wesen verliert oder seine Seele verliert, wenn ich diesen verstorbenen Körper anschaue. Aber ich habe das Gefühl, die Seele ist einfach noch da und der muss man doch genauso auch Zeit geben, wie wir die Zeit brauchen, uns zu verabschieden. Und deswegen, das ist eine Sache, die ich mir so sehr hoffe, dass es wieder Zeit gibt, sich von dem Menschen, den man verloren hat, auch zu verabschieden und nicht einfach in einer schwarzen Plastiktüte abzutransportieren. Das finde ich einfach nicht würdig.
Genau, und ich mir ist auch gerade würdelos und eigentlich Respektlosigkeit schon so eingefallen. Mein Opa ist auch in unseren Armen von uns gegangen. Wir waren da alle dabei und haben ihm quasi geholfen, irgendwie so diese Erde zu verlassen. Und das war extrem
ergreifend.
Schwierig Worte zu finden, intensiv. Ja. Und in dem Moment auch irgendwie so ein bisschen dramatisch. Ne? Wir waren sehr ergriffen alle, aber danach, und das fand ich das Spannende, saßen wir alle im Wohnzimmer. Und er hatte halt damals so sein Pflegebett halt in dem Wohnzimmer gehabt und wir saßen dann so nebendran und er lag da halt auch noch. Und wir haben auch uns Zeit gelassen, bis wir den Krankenwagen gerufen haben, weil wir saßen da und also wir haben uns dann unterhalten, wir haben sogar irgendwann gelacht. Es war irgendwie so eine Erleichterung für uns, aber auch so das Gefühl, wir sind jetzt gerade alle zusammen in der Familie und das war auch so ein was Tröstendes, einfach dieser Zusammenhalt, den man dann hatte und nicht auch das Alleine sein. Und ich glaube, das ist auch eine Angst, die wir vielleicht auch haben im Alter, dass wir alleine sind oder vielleicht auch alleine diese Erde verlassen müssen.
Aber das müssen wir sowieso.
Das müssen wir sowieso, ja. Ich glaube,
das ist die größte Angst überhaupt, die wir haben, dass wir wissen, den Weg vom Leben in den Tod, den gehen wir ganz einsam und alleine. Dann natürlich ist es viel schöner, wenn wir eine Hoffnung haben, dass bei diesem, nach diesem Übergang einfach was Schönes kommt. Und viele Kulturen sind ja tatsächlich dieser Meinung. Und die Elisabeth Kübler-Ross, die hat ein schönes Zitat dazu geschrieben und hat gesagt, bevor ich mit Sterbenden zu arbeiten begann, glaubte ich nicht an ein Leben nach dem Tod. Jetzt glaube ich an ein Leben nach dem Tod ohne den Schatten eines Zweifels. Also nachdem sie sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, wurde für sie einfach klar, danach gibt es was. Und ich glaube, wie ist das denn bei euch? Also ich frage mich immer, möchte ich das glauben oder gibt es da wirklich was, was mich glauben lässt? Wie ist es bei euch?
Naja, also ich bin ganz klar der Meinung, und das ist ja auch so ein bisschen in unserer Religion, wir sind hier ja überwiegend christlich oder sagen wir mal in jeder Religion, die wir kennen, gibt es ja Hoffnung und Halt durch Glaube. Der Glaube an etwas, etwas, was danach kommt, etwas, was vorbestimmt ist für uns oder auch historische Ereignisse, an denen wir uns orientieren, wo wir Hoffnung drin finden. Und ich glaube, dass es etwas gibt und ich glaube auch, dass es in irgendeiner Form nach diesem Leben, wie wir es jetzt in dieser Konstellation gerade erleben, etwas geben muss, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir geboren werden auf dieser Erde, um zu leben, zu überleben, zu arbeiten, zu konsumieren, zu produzieren, um dann zu sterben und das war's. Und dann geht der Deckel auf, der Deckel zu und also das macht irgendwie ja keinen Sinn. Das ist auch immer die Frage, die ich Menschen stelle, wenn sie sich, wenn sie nicht sicher sind, was sie beruflich machen wollen. Oder das war auch so mein entscheidender Punkt, wo ich gemerkt habe oder wo ich aufgewacht bin, als ich mich damit beschäftigt habe, bewusst, dass das Leben endlich ist. Mhm. Erst dann habe ich bewusst angefangen zu leben. Also ich habe mir Gedanken gemacht, sicherlich auch über die Erfahrungen, die ich mit dem Tod gesammelt habe in meinem Umfeld oder auch durch einen Trauerprozess, durch bestimmte Literatur oder auch Erfahrungswerte von anderen, habe ich gemerkt, okay, es kann nicht sein, dass wir auf dieser Erde sind, ohne eine Aufgabe zu erfüllen. Also, was ist meine Stärke? Für was bin ich hier? Was tue ich auf dieser Erde? Und dann machst du dir auch jeden Tag wieder klar, das Leben ist endlich und ich muss mich auch jeden Tag wieder daran erinnern, nicht in meinen alten Gedanken, Alltagstrott zu verfallen, aber am Ende auch für dich da draußen, die Beschäftigung mit dem Tod bedeutet für mich in der Übersetzung, dass du jeden Tag versuchst, dankbar zu sein, jemandem etwas Gutes zu tun, den Menschen in deinem Umfeld, die du liebst, zu sagen, dass du sie liebst, dass du die Zeit verbringst mit den Menschen, die dir gut tun, die dir etwas Gutes zurückgeben, dass du einer Aufgabe nachgehst, die dich erfüllt. Und das heißt nicht, dass immer alles Sonnenschein sein muss, aber dass diese Grundstimmung, dieses Bewusstsein, das Leben ist endlich, also gestalte ich meine Lebenszeit auf dieser Erde so und so. Und es ist für mich auch irgendwie spannend, weil das hat für mich auch irgendwie so einen viel, viel positiveren Effekt auf mein tägliches Dasein, die Beschäftigung, dass das Leben endlich ist. Und deswegen glaube ich auch, dass wir mit einer Aufgabe auf dieser Erde sind und dass es danach auch irgendwie weitergeht, um diese Frage jetzt nochmal zu beantworten.
Okay, so. Wie ist bei dir, Samira?
Bei mir ist es mittlerweile ziemlich ähnlich, aber das war auch nicht immer so. Also ich habe als Kind so eine enorme Angst gehabt, einzuschlafen, weil ich Angst hatte, ich wach nicht mehr auf.
Schlaf ist der kleine Bruder des Todes.
Da haben wir ihn, ja.
Da haben wir ihn. Ja.
Und es war ganz krass. Also, wie alt war ich denn? Wann hat das angefangen? Kann mich nicht erinnern. Also für mich war es schon immer so vielleicht 5, 6 oder sowas. Und ich konnte erst schlafen, wenn alle anderen im Bett waren. Mhm. Wenn jeder mir gute Nacht gesagt hat. Und dann lag ich da noch Ewigkeiten wach. Und es war wirklich, ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt die Augen zumache, vielleicht wache ich morgen nicht mehr auf. Und irgendwann hat es sich so ein bisschen relativiert. Und bestimmt auch dann habe ich auch irgendwann gelernt zu verdrängen. Also besser nichts miteinander, sich damit zu beschäftigen. Meine Mutter allerdings hat einen Pflegedienst. Das heißt, es war schon immer so alte Menschen, Tod, was passiert, wie geht man damit um, war schon immer eigentlich auch ein Thema bei uns zu Hause. Meine Mutter geht damit sehr rational um. Also für sie ist total, also natürlich kommt da was danach, also selbstverständlich. Bei meiner Beerdigung tragen alle weiß, selbstverständlich. Ich werde an einem Baum begraben, selbstverständlich. Schon alles so komplett festgelegt und da gibt's auch nichts dran zu rütteln. So, die ist so natürlich, also. Und deswegen konnte sie auch nie verstehen, dass ich so eine Angst davor habe, weil es für sie so sehr, also warum denn nicht, so nach dem Motto.
Aber weißt du was, Samira, wo du das gerade gesagt hast, wir wissen ja noch nicht wirklich, was eigentlich der Schlaf bedeutet. Mhm. Wir wissen das nicht. Und ich für mich denke, dass es genau so ist. Ich denke, dass wir beim Übertreten von dieser Dimension in das neue Leben, dass es so sein wird, wie wenn wir einschlafen und woanders aufwachen. Und ich glaube, nicht umsonst heißt es auch, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Möglicherweise ist dies die, hast du noch nie gehört? Nee. Wow. Möglicherweise ist es natürlich auch genau deswegen diese Begrifflichkeit, dass wir uns da auch schon vorbereiten können. Wer weiß denn, ob unsere Seele, wenn wir denn eine haben, und davon bin ich zum Beispiel fest überzeugt, dass die nicht nachts diesen Körper kurzzeitig verlässt, aber immer trotzdem noch eine Verbindung hat zu unserem Körper und dann nachts wandert, wo auch immer hin sie es zieht, dann nach einer bestimmten Zeit wieder zurückkommt. Wer weiß das denn? Es weiß eigentlich niemand, aber wir haben schon alle solche Ahnungen diesbezüglich. Hm. Und ich weiß noch, als ich vor kurz Zeit vor Weihnachten war ich in einer Buchhandlung und da hat mir die Bibliothekarin gesagt, ob ich denn ein Buch schon mal gelesen hätte. Frag mich nicht, warum sie mich das ausgerechnet gefragt hat, weil es ging überhaupt nicht um das Thema. Sie hat zu mir gesagt, sie müssen unbedingt das Buch, das Märchen vom Tod lesen. Und dann dachte ich, wie kommt diese Frau dazu, mir das zu sagen? Und dann sagt sie, sie müssen es lesen, egal wie. Und dann habe ich mir dieses Buch sofort gekauft, habe das gelesen. Ich weiß noch, als ich das gelesen habe, dachte ich, meine Güte, was ist das für ein Buch? Entweder bin ich jetzt so einfältig, weil das ist so einfach geschrieben. Und das ist eigentlich genau das, wie ich mir das vorstellen kann. Aber ist das irgendwie... Was passiert gerade da? Und dann habe ich das noch dem Roland gegeben. Der sollte das auch lesen und sollte mir sagen, ob ich hier mir ein Kinderbuch gekauft habe. Aber der hat auch gesagt, das ist wunderschön und unglaublich klar. Und in diesem Buch ist wirklich beschrieben, wie das so sein kann mit dem kleinen Bruder des Schlafes, nämlich das Märchen vom Tod. Das ist den Tod, wie wir ihn vielleicht ganz düster und schwarz und zugeknöpft und Deckel zu und
der,
all
der
dieses,
Mann mit
dieses
der Sense.
Oh, genau, genau, ne? Dieser
ist
Mann.
So ein Bild. Gott,
der, also, ja, der Sensemann.
Aber Horrorfilm ist das eher.
Ja, aber nee, das Bild brennt sich doch voll ein, so ein Bild. Ja.
Also, dass man davon auch Abschied nehmen kann. Also dieses Buch, ich habe es dann allen geschenkt. Du hast es bekommen, du hast es aufbekommen. Deine Mama, alle, die mir ganz nahe sind, die haben das Geschenk bekommen dann zu Weihnachten, weil das war so eine schöne Auflösung für alle Fragen, die irgendwie noch offen waren. Und das ist auch ein Buch, das man Kindern vorlesen kann, das man Sterbenden vorlesen kann, das man sich auch immer mal wieder vorlesen kann. Einfach um auch eine Erklärungsweise zu haben, weil wir haben ja schon auch ein bisschen Kopf, ja. Also wir wollen ja auch verstehen und wollen auch eine Begründung haben. Wobei möglicherweise ist das gerade das, also vielleicht ist es verkehrt. Und dann höre ich aber gleich auf, dann kommt ihr wieder dran. Aber das ist ein Thema, das mich wirklich einfach schon immer beschäftigt hat, ist, dass ja ganz, ganz viele richtig gute Wissenschaftler, also die immer wieder an die Grenzen der Wissenschaft stoßen, die glauben ja auch an eine Göttlichkeit. Und wenn sie nicht wissen, ob sie glauben sollen oder nicht, dann sagen sie zumindest noch, es wäre aber gut, danach zu suchen oder doch zu suchen, dass man daran glauben kann, was auch immer das zu bedeuten hat.
Ja, glaube, das ist auch so ein Thema. Ich war als Kind und auch Jugendlich immer so ein bisschen, kann man sagen, neidisch, oder ich habe mich danach gesehnt, an was zu glauben, weil dann dachte ich, dann ist es doch einfacher. Also warum soll ich nicht einfach daran glauben, an das und jene Konzept? Und dann wird es mir auf jeden Fall einfacher fallen. Und irgendwann, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, dann kam das ganz von alleine. Also es ist eher so ein Glaube, dem man dann, oder so ein Urvertrauen, dass es irgendwie weitergehen muss. Das ist einfach sowas in uns drin und wir werden schon irgendwann unsere nächste Aufgabe finden und weiterziehen können. Und wenn man, glaube ich, dieses Urvertrauen einmal für sich so erspürt hat, und dann fängt es halt nun mal damit an, sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wie Mira auch so schön gesagt hat, so sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, heißt halt auch einfach, sich bewusst mit dem jetzigen Leben auseinanderzusetzen.
Sprich, das Bewusstsein im Hier und Jetzt, ja. Wo wir eigentlich auch beim Thema Awareness sind, was wir ja mit Fayo auch irgendwie vermitteln möchten. Einfach das Bewusstsein nicht nur für Gesundheitsthemen oder Ernährungsthemen oder Bewegungsthemen, sondern Achtsamkeit auch in diesem Sinne finde ich super, super wichtig für ein gesundes und glückliches Leben. Denn auch um vielleicht nochmal so ein bisschen den Bezug zum Jetzt, was kann ich jetzt tun? Ist ja alles schön und gut, wir werden irgendwann alle sterben, das wissen wir alle mit dem Tag, an dem wir geboren sind, dass wir irgendwann auch wieder sterben. Wir können natürlich ein bisschen offener damit umgehen, das Gespräch suchen. Ich finde es auch super spannend, ich habe, ich weiß gar nicht, ob das ein Artikel war, oder da ging es eben auch darum, dass man Menschen interviewt hat, die sehr, sehr alt sind, und hat sie eben gefragt, wenn man jetzt nochmal 100 Jahre draufpackt auf die Lebenszeit, was war besonders gut, was würdet ihr anders machen, wie würdet ihr eure Zeit besser nutzen? Und das ist ja auch so ein Thema, und da kam auch eigentlich immer das Gleiche bei raus, dass man viel mehr Zusammenhalt sucht, viel mehr vergibt, eben Dinge auflöst, Sachen loslässt, vergibt und auch Vergebung sucht und es nicht erst realisiert, wenn es zu spät ist, vermeintlich zu spät, da kann man ja sicher danach auch noch einiges aufarbeiten, wenn man mit bereits verstorbenen Personen einfach auch noch einen Konflikt offen hat, da gibt es ja sicherlich auch Wege, wie man das auflösen kann, aber ich sage, was du da draußen auf jeden Fall von dieser Podcast-Folge schon mal mitnehmen kannst, ist, nutze die Zeit und das Jetzt, deine Konflikte zu lösen, das Gespräch zu suchen, dich mit Menschen und Dingen zu umgeben, die du liebst, die dich wertschätzen, die dich glücklich machen, und lass los, weil das ist ja auch das Stichwort für den Umgang mit einer Trauersituation. Und ja, ich habe auch gelitten. Ich war der unglücklichste Mensch dieser Erde gefühlt. In dem Moment, wo ich auch meine Oma verloren habe, die ich jahrelang gepflegt habe, oder auch jetzt meinen Opa, oder also es gab schon eine Reihe von Erfahrungen, die ich sammeln musste, auch schon in jungen Jahren, dieses Loslassthema, dass es okay so ist, die Akzeptanz, dass es okay so ist, dass ich meinen Frieden damit schließe und dass das Leben für mich weitergeht und ich das Beste draus machen muss und dass ich auch wieder nach vorne blicken muss, weil ich habe jetzt die Chance, wieder das Beste draus zu machen. Und wenn ich weiß, dass meine Zeit ja auch nur limitiert ist, dann versuche ich ja auch das Beste für mich rauszuholen. Also das Loslassthema, das ist zumindest mein Thema, woran ich immer arbeiten kann im Hier und Jetzt, was es mir sicherlich einfacher macht, irgendwann auch zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt auch gehe. Also, dass ich keine Angst davor haben muss, dass ich gehe oder etwas verpasse oder das nicht aufgeben möchte. Ich sehe das so ein bisschen rationaler auch mittlerweile. Ja. Wie macht ihr das so?
Wobei Thema Tod und Rationalität, also es fällt mir dann schon, glaube ich, häufig etwas schwerer. Ich finde, ich habe noch ein Zitat von der Elisabeth Kübler-Ross, was eigentlich auch gut zu dem passt, was du gesagt hast. Sie hat gesagt, lerne mit deiner Stille in Kontakt zu kommen, also mit dem, was wir wollen, was uns wirklich auch wichtig ist und zu wissen, dass alles in diesem Leben einen Sinn hat. Es gibt keine Fehler, keine Zufälle. Alle Ereignisse sind Begegnungen, von denen wir lernen können. Das ist ein sehr, sehr weiser Satz. Das heißt also, wir sind eh schon in der Verzeihung mit allem, was wir tun, aber wir sind bewusst. Und das finde ich auch was ganz Wichtiges, wobei ich noch mal ein anderes Thema auch habe, und zwar Trauer. Also wenn jemand, den wir geliebt haben, verstorben ist und geht und diese Welt verlassen hat, dann ist es ja schon so, also mit dem Loslassen irgendwann, ja, aber
ach, das dauert.
Ich weiß, oh Gott, dass das es will. Einfach richtig, richtig lange dauert. Also als meine Mutter verstorben ist, die ist im Übrigen heute immer noch irgendwie, glaube ich, gefühlt jede Stunde bei mir, aber am Anfang, das hat einfach nur unendlich weh getan. Und es gibt Menschen, die verdrängen diese Trauer. Und ich glaube, das ist nicht gut. Was meinst du dazu? Weil ich glaube, Schmerz auszuhalten, zu weinen, zu sprechen, sich zu verabschieden, das ist was wir nämlich nicht gelernt haben. Weil wenn ich mir vorstelle, dass so die Verstorbenen sofort abgeholt werden, also ja nicht lange mit Tod in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das ist verkehrt. Ich denke, wir sollten schon auch lernen, damit umzugehen. Und Trauerbewältigung ist auch tatsächlich ein Heilungsprozess. Ein Heilungsprozess für uns selbst, um uns wieder mehr zu begegnen, so wie du das gesagt hast, Mira. Und,
oder auch die Wertschätzung für alles, was man noch hat.
Ja, was da noch kommt, es macht einen so vieles wieder klarer, als es vorher war. Was so eine Selbstverständlichkeit war, hat dann plötzlich eine unglaubliche Strahlkraft.
Naja, oder man wird eben auch wieder demütig, ne?
Ja, ganz genau.
Genau, von diesem Höhenflug, wo ich ihn meinte, so wieder runterzukommen, ja. Also total, wenn man Trauer unterdrückt, entsteht ein Traumata, was sich festsetzt. Also eine Trauererfahrung zu machen, das kann sein, weil wir jemanden begleitet haben und die Person stirbt und wir trauern. Aber das sind ja auch Schicksalsschläge oder wie wir sagen, diese Live-Events, die einen von dem Jetzt auf gleich wirklich so umhauen, dass man gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und der Mensch ist so ein wahnsinniges, starkes Wesen, der kann das dann einfach in kürzester Zeit wieder unterdrücken, um wieder weiter zu funktionieren, um wieder arbeiten zu können, um wieder seine Familie intakt zu halten und so weiter und so fort. In anderen Kulturen gibt es ja auch, dass sie sich dann auch erstmal eine Auszeit nehmen zum Beispiel, ne? Oder halt erstmal wochenlang.
Die Trauerzeit, die gab es früher noch, kann ich mich erinnern. Da haben sich die Menschen, deren Angehörigen, nahe Angehörigen verstorben sind, die haben sich in Schwarz gekleidet, um so zu signalisieren, hey, ich befinde mich in Trauer, bitte geht einfach so mit mir um, wie ich möchte, dass ihr mit mir umgeht.
Ja.
Das ist weg heute, das gell?
Also
nur die schwarze Sicherheit. Farbe ist geblieben.
Ja, die ist noch geblieben, ist aber nicht mehr.
Trend, nö. Nur.
Du, ja, wollte ich gerade so sagen, das ist die schwarz als Modefarbe, aber nicht zum Trauern. Wann ziehst du denn heute nochmal einen schwarz gekleideten Mann oder Frau, weil der Partner verstorben ist? Also mir fällt es überhaupt nicht mehr auf.
Echt?
Nee.
Also auf den Beerdigungen, wo…
Ja, ein Tag, ja, mal genau, zwei Stunden. Jetzt,
nein, früher war das wirklich, dass man dann…
Ein Jahr lang.
Genau, hast du eine Zeit lang, krass. Das dann nur…
Nicht getragen. Eine Zeit lang, das war ein, das Jahr. Trauerjahr.
Ja,
krass. Es war das Jahr, dass dir zur Verfügung stand, dich wirklich zu verabschieden, zu trauern, um dann wieder irgendwann zu sagen, okay, Stück für Stück bin ich wieder in dem normalen Leben angekommen.
Ja, Ich wollte es auch noch mal kurz ein bisschen relativieren. Es hat sich gerade für mich, also es hat sich ja vielleicht für euch gerade so ein bisschen angehört, als würde ich das so ein bisschen überspringen, diese Trauerphase, und bin sofort wieder im Leben zurück und so weiter. Ich wollte noch mal kurz klarstellen, ich glaube auch, dass das super wichtig ist, sich Zeit zu nehmen mit der bewussten, ja, Beschäftigung auch in der Trauerphase. Und das ist auch mir, das kommt, sind auch Phasen, da kommt es heute noch bei mir zurück. Also es ist nicht so, dass das einfach weg ist und man weiterlebt und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das ist schon etwas, was einen nachhaltig irgendwie irgendwo noch belastet. Und ich merke das zum Beispiel an mir. Ich bin so in so Phasen manchmal so angreifbar für solche Themen. Also ich muss nur einen Film schauen und da stirbt jemand, oder ich muss irgendwas lesen vom Tod, oder ich sehe den Nachbarn oder ich sehe einen Leichenwagen, und da, dann kommt es auf einmal über mich und dann muss ich weinen. Also einfach so, weil da steckt dann irgendwas, und ich nehme mir dann halt auch bewusst einfach die Zeit, das rauszulassen und zu sagen, das ist okay, ich versuche es nicht zu unterdrücken. Und ich glaube, darum geht es auch, dass ich mir bewusst mache, das Hier und Jetzt ist jetzt. Und es ist auch okay, dass mich sowas wieder einholt phasenweise und dass ich meine Zeit dafür brauche, dass das vielleicht auch nie weggehen wird. Ich versuche mich auch gerade in Menschen reinzuversetzen, die vielleicht gerade akut einfach damit zu kämpfen haben, wieder zurück auf die Beine zu kommen, weil sie nicht glauben, dass das Leben weitergeht, ohne den Partner, ohne Kinder, ohne. Das sind ja wirklich die schrecklichsten Dinge, die einen da manchmal durch das Schicksal so erleben lassen. Also es ist unvorstellbar. Ich möchte das, also ich möchte darüber überhaupt nicht urteilen, und da muss auch jeder seinen eigenen Weg irgendwie mitfinden, weil ich finde das so krass und so intensiv, und ich bin einfach immer nur dankbar dafür, dass ich meine liebsten Menschen in der Konstellation jetzt gerade noch hier habe, und ich kann immer nur versuchen, das zu sagen, zu zeigen, und ja.
Also ich glaube, in dem Moment, so wo wir, ja, es ist, war mir klar, es ist überhaupt kein einfaches Thema, aber ich denke, es ist so ein wichtiges, so ein existenzielles Thema. Wir sollten viel mehr auch darüber sprechen. Also das ist jetzt auch nochmal so eine Sache. Ihr seid ja, wie ihr alle wisst, schon ein bisschen, also ich rede jetzt von Mira und Samira, die sind ja ein ganzes Stück jünger als ich. Und es hat sich bei mir tatsächlich auch ein bisschen was im Hinblick aufs Sterben und auf den Tod verändert. So als ich so 50 wurde, da habe ich wirklich gewusst, was es heißt, Endlichkeit. Also ich glaube jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz, ganz frech und sage, ich glaube, ihr wisst noch nicht, was das bedeutet, Endlichkeit. Ihr habt noch so viel vor euch. Also eigentlich, man sagt ja so, ihr habt noch alles vor euch. Ja, jetzt fängt es ja gerade erst an. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich finde zwar auch, dass es irgendwo gerade erst anfängt, weil ich habe so das Gefühl, ich bin echt im Moment in dem Zustand, wo ich so viel ernten kann, was ich 45 Jahre auch gelernt habe und gelebt habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, also jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich danke, dass ich heute nochmal aufwachen durfte. Es kann sein, weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt. Ich wünsche mir gerne nochmal 50 Jahre. Ist ziemlich unrealistisch, hoffe aber, dass aufgrund meiner Lebensweise ich vielleicht doch die 100 dicke überschreiten werde. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, es rückt einfach immer näher, dieses Abschiednehmen. Abschiednehmen von allem, was es da so gibt. Und was ich mache, ist einfach, dass ich wirklich mich bemühe, eigentlich das, was du auch schon gesagt hast, Mira, und du, Samira, im Hier und Jetzt mehr zu leben. Weil dann merke ich auch, dass die Zeit nicht scheinbar so rennt. Weil wenn ich denke, boah, ich war immer die Jüngste gewesen und jetzt bin ich überall Ja, die Älteste. Also das hat sich so umgedreht. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Aber wenn ich darüber sprechen kann und wenn ich weiß, dass es einfach verschiedene Gedanken dazu gibt und jeder hat zum Tod auch einen anderen Gedanken, dann hilft auch mir das, ja. Das ist schon im Prinzip, wenn wir ganz ehrlich sind, wir nehmen sekündlich Abschied in diesem Leben, weil das war und es ist vorbei und kommt nie wieder. Und es bringt uns jeden Tag ein Stück dem Sterben näher. Und ich weiß noch, warum auch immer, ich hatte immer so ein ganz großes Poster bei mir im Zimmer an der Wand hängend, stand drauf: This day is the first day of the rest of my life. Und da war ich 13 oder 14, warum auch immer. Und ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, wenn wir diesen wichtigen Part unseres Lebens, nämlich den Abschied, wenn wir dem wieder einen größeren Platz einräumen würden in unserem Alltag auch, indem wir drüber reden, indem wir dem einfach Raum geben.
Na, und noch ein wichtiges Thema, da komme ich jetzt wieder auf Fayo zu sprechen, ist es ja auch, die Zeit, die wir hier haben, natürlich in Gesundheit zu leben und auch zu versuchen, alles zu tun für uns selbst, dass wir möglichst lange irgendwie hier sind und unsere Liebsten erleben und uns quasi Zeit einräumen, dass es eben gar nicht so schnell so endlich ist. Und da sind wir auch wieder beim Thema Bewusstsein. Es wäre so wahnsinnig schön, wenn auch dieses Thema, dieses Tabuthema Tod oder auch diese Folge dich da draußen inspiriert, mal in dich zu gehen, deine Essensgewohnheiten vielleicht zu hinterfragen, mit was befüllst du deinen Körper, was tust du aktiv dafür, möglichst lange zu leben. Und was für mich persönlich ganz wichtig ist und ganz entscheidend beim Thema Gesundheit, ist nicht nur Ernährung oder Bewegung oder auch die Achtsamkeit, sondern ich weiß für mich, dass ich nicht leiden möchte. Ich möchte nicht irgendwie diese Erde verlassen und einen ganz langen Krankheitsweg durchleben und irgendwie das Gefühl haben, dass ich immer weniger Kontrolle darüber habe und an irgendwelche Maschinen angeschlossen bin, die mich irgendwie da so hier behalten. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich kann nur sagen, das ist zumindest meine Überzeugung, dass ich jeden Tag bemüht bin, das Beste für meine Gesundheit zu tun, damit mir das hoffentlich erspart bleibt. Und ich glaube einfach daran, dass das ein guter Weg ist, mich davor zu schützen. Und es wäre für mich das Schönste auf der Welt, wenn ich diese Erde irgendwann verlasse, weil ich weiß, die Zeit ist gekommen, ich schlafe ein und alles ist gut und ich wach auf und es ist irgendwas anderes und muss nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen müssen, um zu sterben. Und das ist auch so ein bisschen meine Motivation, dieses Fayo-Projekt oder auch den Menschen, allen euch da draußen, meine Interpretation davon so ein bisschen zu offenbaren. Weil ich glaube, das ist einfach schön.
Ja, was auch noch ganz spannend ist, weil wir ja vorhin über die Traumata gesprochen haben, die entstehen können, wenn wir eben nicht diese Trauer zulassen, ist, dass wenn wir das natürlich dann runterschlucken und einfach wieder funktionieren und diese Trauer eben keinen Raum hat, dass sich dann diese kleinen Traumata in unseren Zellen eben festsetzen und halt auch zu Krankheiten führen können. Und weil du eben so schön erzählt hast, du möchtest gesund alt werden und nicht leiden.
Idealerweise,
was wir mit Sicherheit alle wollen. Wir wollen alle ja möglichst lang leben, aber halt natürlich auch in Gesundheit leben. Und ich finde ja, alles beginnt immer irgendwie so im Kopf beziehungsweise in unserer Seele, in unserer Psyche. Und wenn wir gerade solche intensiven Gefühle und Emotionen nicht freien Lauf lassen und uns damit beschäftigen und diese Trauer auch wirklich durchleben und anderer Punkt, ganz, ganz wichtig, oft passiert halt auch dann eine Reaktion, die dann in Schuldgefühlen endet oder in Scham oder unerlöste Dinge, die dann auftreten. Und das das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, dass man sich dessen bewusst wird, was war vielleicht noch offen, also was hätte ich vielleicht ändern können oder ich hätte gerne das und das noch mit der Person geklärt und so weiter und so fort.
Kann man das im Nachhinein noch?
Das kann man natürlich, das kann man noch im Nachhinein. Ja, es gibt natürlich wunderschöne therapeutische Prozesse, die man dadurch durchleben kann sozusagen, sich auch im Nachgang noch von Menschen, die nicht mehr da sind, zu verabschieden und auch Konflikte noch zu lösen und quasi dies energetisch halt zu tun. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, um sich auch wieder zu reinigen und dann auch wieder loslassen zu können und sich frei machen zu können für den eigenen Prozess.
Wie heißt das? Ja, für all diejenigen, die ja vielleicht auch jetzt Interesse haben, da mal zu recherchieren ein bisschen.
Was die Samira denn so noch macht,
nämlich in meiner Praxis macht sie das. Genau, richtig. Genau. Und zwar, das ist eine psychotherapeutische Therapieform, die nennt sich Psychobionik. Also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Unterbewusstsein unserer Psyche und schauen uns an, welche Muster dort vergraben sind, die sich in den ganzen Jahren eingeschlichen haben, auch transgenerational, also von den Eltern auf uns oder von den Großeltern sogar auf uns oder Urgroßeltern, wir gehen teilweise bis zur vierten Generation ja zurück und schauen uns an, welche Muster und Traumata wurden da weitergegeben, warum haben wir gewisse Verhaltensweisen, warum suchen wir uns immer wieder die gleiche Art von Partner aus oder warum können wir nicht so gut mit Konflikten umgehen oder was hemmt uns so ein bisschen unsere Handlungsfähigkeit? Warum sind wir teilweise blockiert? Oder warum genau werden wir krank? Welche Traumata sind da quasi in uns, die uns blockieren, gesund sein zu können?
Also das ist ja die reinste Form, was so diese psychotherapeutische Arbeit anbelangt. Wenn wir sagen, Hilfe zur Selbsthilfe.
Absolut, Hilfe zur Selbsthilfe. Was anderes kann ein Psychotherapeut auch gar nicht leisten. Mhm. Also jeder ist da schon in seiner eigenen Verantwortung, sich um sich selbst und um seinen Seelenheil zu kümmern. Und
ist das irgendwie eine sehr aufwendige Therapie? Muss man da 4 Jahre lang jede Woche 5-mal zum Therapeuten, also zu dir?
Nein, Gottes die Leute. Darf man, wenn man möchte?
Darf man. Ja. Könnte ich mir nein, gerne um Gottes vorstellen bei dir. Aber
es gibt ja verschiedene Psychotherapieverfahren, unter anderem die Analyse, die man so von Freud kennt, wo man 3-mal die Woche, am besten 3 Jahre, sich dann hinlegt und ganz viel reflektieren darf. Aber bei der Psychobionik wird das alles ein bisschen komprimierter und sachlicher gehalten. Also wir gehen gezielt darauf ein, welches Muster oder welcher Konflikt in der Psyche verankert ist und das schauen wir uns gezielt an und lösen das auf und das kann in einer Session passiert sein, das kann 2-3 Sessions sein, je nachdem welches Thema, welcher Umfang. Empfehlen tue ich immer noch ein Nachgespräch, um das auch wieder aufzuarbeiten, um auch da ein bisschen an dem Prozess dran zu bleiben, weil letzten Endes ist alles ein Prozess. Also es ist ein Prozess, warum wir etwas haben und es ist auch ein Prozess, um wieder quasi zu der Wohlfühlform zu kommen, ohne jetzt von gesund und krank zu sprechen. Letzten Endes müssen wir uns hier in unserem Körper wohlfühlen.
Genau.
Und deswegen ist es gar nicht aufwendig und es macht tatsächlich auch Spaß, weil man einfach direkt merkt, man ist freier, man ist losgelöster, man weiß, woher kommt die ein oder andere Geschichte und wie kann ich jetzt auch damit umgehen? Es ist sehr praxisbezogen und nicht immer nur so in der Theorie vergraben und so verkopft, sage ich mal, sondern auch sehr, auch körperlich. Also wir schauen uns natürlich auch an, wenn Schmerzzustände am Körper sind, chronische Schmerzen, die nicht immer auf irgendeine Erkrankung zurückzuführen sind, dann ist es immer
oder
wieder dieses
auf Trauer oder auf genau, nicht verarbeitete Verlustgefühle, Ängste, das ist ja all das, was man nicht unbedingt über eine Diagnose erklären kann, woher es kommt, weil es sitzt halt.
Und vor allen Dingen wollen wir das nicht mitnehmen, die nächste Dimension, finde ich. Also ich finde es, also ich sage ja schon.
Also die Therapie müsste eigentlich jeder Mensch mal machen, um, selbst wenn man keine offensichtlichen Probleme hat, einfach mal aus Neugierde sich frei zu machen. Das ist ja quasi wie ein Aufräumen der Psyche oder auch des Unterbewusstseins.
Total, vor allem auch für, wie du sagst, dann für unsere Menschen, die danach kommen. Also wenn wir unsere Gene weitergeben wollen, weil wir geben ja auch unsere psychischen Gene weiter natürlich.
So schön.
Und einfach aufzuräumen, ja, und das nicht weiter zu vererben.
Also
und auch wenn du schön sagst, für Leute, die denken, sie haben keinen Bedarf, kann ich guten Gewissen sagen,
auch die jeder hat Bedarf.
100% Wahrscheinlichkeit, Trefferquote.
Ja, einfach so, ich meine, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht und es hat gar nichts mit gestört oder mit Klapse oder irgendwas zu tun. Das sind genau wie dieses Thema, Angst vorm Tod zum Beispiel oder gerade Ängste, riesiges Thema, Depressionen oder ja, Burnout, Geschichten, die unser Zeitalter einfach ja, beschäftigen. Das sind auch schon Themen, die auch ihren Raum finden in einer Therapie natürlich.
So schön. Also ich will noch mal ganz kurz sagen, das ist keine geplante Werbung oder sowas hier. Das ist wirklich ganz spontan gerade entstanden.
Hat mich auch kurz überrumpelt.
Kurz überrumpelt. Ich wollte einfach nur der Community teilen, dass wenn du weiteres Interesse hast oder auch einfach nur interessiert bist, dann kannst du gerne bestimmt der Samira auch eine E-Mail schreiben. Die Samira hat auch sogar eine Fajo-E-Mail-Adresse. Das ist samira@fajo.de.
Genau.
Da kannst du einfach mal eine persönliche Nachricht hinschreiben, in Kontakt treten, wenn du interessiert bist oder auch deine persönliche Frage stellen, wenn es so ein bisschen intimer ist und du das jetzt hier nicht irgendwie bei den Podcast-Bewertungen oder sowas unten drunter schreiben möchtest. Und ich bin mir sicher, du freust dich, oder Samira? Das wird doch,
unbedingt.
Du bist offen für alles, für alle Anfragen.
Ja, total. Ich freue mich auch über
jeden,
der
deine Arbeit,
der,
das ist
genau,
dein,
der sich mit sich auseinandersetzen möchte. Ja. Das ist was Wunderschönes.
Also ich glaube, so haben wir nämlich hier all unseren Sinn gefunden. Also Samira, du bist für mich wirklich die Seelenfrau. Ja, für mich bist du die Seelenfrau, wenn ich dich einfach nur angucke. Deswegen habe ich auch gesagt, bitte komm zu mir in die Praxis, ins Gesundheitszentrum und arbeite hier bei mir, weil ich möchte gerne bei mir halt die besten Leute versammeln. Und ich weiß, dass es dein Sinn ist. Bei der Mira weiß ich auch, dass sie ihren Sinn gefunden hat. Sie will nämlich, aber das hast du auch schon gesagt, also für dich erstmal richtig gesund sein, dass du einfach ganz viel von deiner Gesundheit abgeben kannst, dass du ganz viele Leute damit ansteckst, damit eben die Menschen nicht leiden müssen, wenn das Leben irgendwann zu Ende geht, sondern dass die Zeit der Krankheit, weil wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Medizin sagt, Menschen sterben immer an Krankheit, dass die Krankheitsphase vielleicht ganz, ganz, ganz kurz ist. Und davon bin ich auch überzeugt. Ich bin überzeugt, dass wir alle einen Sinn haben, warum wir hier sind. Und ich weiß noch, als ich eine ganz Kleine war, wusste ich immer, ich muss mal ganz, was ganz, ganz Wichtiges machen. Aber ich dachte, das hat jeder Mensch, hat er ja auch. Ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann mal sein werde, wo ich heute bin. Aber ich weiß, dass meine Aufgabe es wirklich ist, einfach den Menschen beizubringen, wie sie gesund bleiben können und gesund werden können. Und ich finde, das ist so was Schönes, einen Sinn zu haben. Und ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, wenn wir uns alle fragen, welcher Sinn hat denn mein Leben? Und in dem Moment, wo wir über die Sinnhaftigkeit Bescheid wissen, warum wir hier sind, ist es, glaube ich, auch in Ordnung, dass wir eine Weile hier sind und dann auch wieder gehen, wenn wir denn unsere Aufgabe, die wir irgendwann bekommen haben, auch erfüllt haben. Ich glaube, dann verlässt man auch diese Erde ganz anders, als wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht
Vor allem,
hat.
Was ich auch immer so schön finde als Ermutigung, ist, dass man etwas hinterlässt. Also dieses Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit oder mit meinem Tun nicht nur im Hier und Jetzt auch anderen Menschen ein gutes Gefühl geben kann, also dass ich gerne anderen Menschen helfen möchte, Dinge zu erkennen, die ich vielleicht schon erfahren habe oder erkannt habe, sondern eben auch das Gefühl, du bist in der Lage, hier auch was zu hinterlassen und nutze einfach die Zeit, um auch ja, das die beste Version von dir selbst zu sein. Und es dauert auch manchmal einen langen Prozess, bis man das findet. Und es kann auch beim einen früher oder später sein. Also wirklich ohne Druck, aber dass man einfach langfristig das Ziel hat, zu sagen, okay, ich möchte etwas tun, was mich erfüllt und ich möchte auch gerne was auf dieser Erde hier hinterlassen und auch irgendwie etwas kreieren, was so in der Nachwelt so ein bisschen Bestand hat. Das finde ich immer ist total die schöne, man ist nicht einfach weg, wenn man stirbt. Mhm. So dass dieses genau, Gefühl ja, gibt mir so, irgendwie so ja. eine Sicherheit, dass es alles okay ist, wie es ist. Und da kann, glaube ich, jeder für sich dann einfach dran arbeiten und
ja, und das vielleicht auch einfach aufschreiben, so was man sich von seinem Leben erwünscht und was seine Ziele sind. Und ich glaube, wenn man da einfach schon so eine Vorstellung hat, dann ist auch dieses Thema irgendwann in Ordnung. Also man kann das anders akzeptieren, dass irgendwann das dann aufhört hier, sondern es geht dann woanders weiter und dann treffen wir uns da alle wieder und schmeißen eine Party.
Vielleicht machen wir auch was anderes und überlegen schon, wie unsere nächste Aufgabe hier auf diesem wunderschönen leeren Planeten aussehen wird. Auch da hat Elisabeth Kübler-Ross noch mal was ganz Schönes gesagt. Sie hat nämlich gesagt,
Zitat-Mode.
Ja, ich habe zum Schluss noch eins ganz Wichtiges, das muss ich dann auch noch loswerden, weil ich finde es einfach toll, weil wir sind ja weiß Gott nicht die Ersten und die Letzten schon gar nicht, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, aber das passt gerade zu dem, was ihr gesagt habt. Sobald wir all unsere Arbeiten auf dieser Erde erledigt haben, ist es uns erlaubt, unseren Leib abzuwerfen, welcher unsere Seele wie ein Kokon den Schmetterling gefangen hält. Wenn die Zeit reif ist, können wir unseren Körper gehen lassen und wir werden frei sein von Schmerzen, frei von Ängsten und frei von Sorgen, frei wie ein wunderschöner Schmetterling, der heimkehrt zu Gott. Ist das nicht schön?
Ja, super schön.
Also so sie schön, war ja. schon eine großartige Frau.
Absolut. Auch gerade zu diesen Nahtoderfahrungen, wo wir es ja schon mal kurz drüber hatten. Also
nicht die räumlichen.
Nicht die räumlichen, sondern die, wo Menschen schon quasi auf dem Weg in Richtung Tod sind, aber dann doch nochmal zurückkommen. Da gibt es auch spannende Studien drüber und diese Menschen berichten wirklich alle das Gleiche. Das ist ein ganz, ganz schönes, warmes Gefühl, ja. Gefühl war großartig.
Sehr Licht durchflutet.
Ja, genau. Und die Menschen haben keine Angst mehr, weil sie gesehen haben, was da kommt, ist was Schönes und was Helles und was Positives. Und
kein schwarzes Loch.
Richtig.
Nein, genau, überhaupt nicht. Überhaupt kein schwarzes Loch. Das letzte Buch, das ich darüber gelesen habe, ich gucke gerade hier, wir sitzen nämlich gerade bei mir im Arbeitszimmer, aber ich finde es jetzt nicht, glaube ich, so ad hoc, war von einem Neurologen. Der, hast du das auch gelesen?
Nee, aber ich weiß, welches du meinst.
Ah, der ist auch, der hatte auch so eine Nahtoderfahrung. Das war so ein ganz klassischer Schulmediziner. Der hat immer, der war ungläubig bis zum geht nicht mehr. Also hat nie gedacht, dass es danach irgendwas gibt. Und dann hat ihn diese Krankheit ereilt und er hatte dieses Nahtoderlebnis gehabt und hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es war ganz lange mal auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Und das hat mich auch, es hat mich sehr berührt, einfach so das wieder mal zu lesen, wie diese, immer wieder dieses gleiche Szenario einfach beschrieben wird mit dem warmen, hellen, unglaublich güldenen Licht. Die fühlen sich alle eingebettet in Liebe, in Wärme, haben überhaupt keine Angst mehr. Und das Unglaubliche ist, dass sie auch dann im Leben, wenn sie wieder zurückgekehrt sind, keine Angst mehr haben vorm Sterben. Also vorm Sterben nicht mehr, weil sie wissen, egal wie der Sterbevorgang ist, wenn sie sterben, wenn sie dann tot sind, wird es schön sein. Und diese Gewissheit finde ich einfach unglaublich gut. Und ich denke, jetzt kommt das letzte Zitat von mir, weil das ist meines Erachtens das Größte, das ich je gehört habe. Es ist von Michelangelo. Und der hat nämlich gesagt, ich bin nicht tot. Ich tausche nur die Räume. Ich lebe in euch und gehe durch eure Träume.